Das ist so nerdig. Das ist
ja, voll.
Wir können auch noch nicht aus unserer Haut. Ich hoffe, die Menschen verzeihen es uns.
Das sagst du, wir können uns nicht verstellen. Ja, also ja, genau. Die Leute müssen uns so lieben und so hassen, wie wir sind.
So, und das musst du jetzt aber drin lassen. Die Hater machen es eh. Also die, aber
dem müsste man nicht extra sagen, dass sie uns hassen sollen. Genau.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Innern, wir haben in der letzten Folge, und die Hörerinnen und Hörer werden es wissen, vorletzte Folge über Parteiblasen gesprochen. Tja, und am Wochenende habe ich von dir Nachrichten bekommen, da hast du Parteiblase mal so richtig erlebt.
Ja, tatsächlich. Also unsere regelmäßigen Fans, Zuhörerinnen, Zuschauer, werden ja wissen, dass ich mich schon länger eigentlich immer politisch engagiert habe, vor allem jetzt in der Partei Die Linke. Nicht nur jetzt, ich war auch schon damals in Berlin Mitglied gewesen. Und bin damals, als ich dann hergekommen bin, habe ich quasi meine Mitgliedschaft mal mitgenommen und habe auch einigermaßen regelmäßig an den Treffen der Ortsverbände mitgemacht. Und das war aber leider zu einer Zeit, wo das so allmählich mit der, sagen wir mal, Wagenknecht-Ecke immer prominenter wurde. Und unser Ortsverband jener Zeit gehörte auch dazu. Und da habe ich ein bisschen befremdlicher gefühlt. Die haben sich so ein bisschen als, linksnational bezeichnet, um natürlich andere ähnliche Begriffe zu vermeiden. Und in dem Zuge bin ich dann auch ausgestiegen und dann hat sich ja die Partei rausgegründet, das BSW, und dann hat sich jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr ein neuer Ortsverband gegründet, wo ich dann wiederum mitgemacht habe, dann auch voller Hoffnung. Und wir hatten jetzt letztes Wochenende auch den Landesparteitag hier in Baden-Württemberg gehabt, parallel übrigens auch in Berlin, meiner eigentlichen dann Heimat sozusagen oder meiner Herkunft. Und es ging heiß her, sagen wir mal so. Es wurden natürlich viele, viele Anträge mit eingereicht für die Partei, aber auch für die Gesellschaft. Wir sind ja aktuell nicht in Regierungsverantwortung oder dergleichen. Ich stand ursprünglich auch auf der Liste für die Delegation für den Bundesparteitag im Juni. Und um quasi mal zu spoilern, ich habe das am Ende zurückgezogen, meine Bewerbung, so ein bisschen aus Protest, weil da etwas beschlossen wurde, was gegen meine Überzeugungen geht. Und genau genommen ging es da, und es wurde strategisch sehr klug ans Ende der Veranstaltung gepackt, darum, dass wir, der Antrag lautete sinngemäß, sogar buchstäblich, wir wollen verändern, nicht regieren, oder wir wollen gestalten und nicht regieren, eins von beidem. Was im Grunde dafür wirbt, dass wir als Linke Baden-Württemberg grundsätzlich jegliche Art von Koalition ablehnen. Und das ist im Widerspruch zu meinen Überzeugungen, sagen wir mal so. Ich bin der Überzeugung, dass eine politische Partei, dass eine demokratische politische Partei grundsätzlich dazu bereit sein muss, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie ihr denn gereicht wird. Wir sind in Baden-Württemberg noch ein bisschen davon entfernt, aber es ist ja irgendwo auch eine Prinzipsache, wie das in der Politik nun mal der Fall ist. Es scheint, als würde dieser Antrag noch relativiert werden, dass man zumindest ein bisschen Spielraum hat, wenn es um andere Parteien geht, die zumindest prinzipiell den demokratischen Sozialismus anstreben. Gleichzeitig aber sage ich mir, ich will das noch ein bisschen abwarten, gucken, wie sich das entwickelt, weil ich mich natürlich auch von meinen Überzeugungen her nicht verbiegen möchte. Ja, ich bin ja, so hast du mich hoffentlich dann auch kennengelernt, jemand, der grundsätzlich dialogisch immer vorgeht, der gerne auch diskutiert, der aber wie die meisten Menschen irgendwo auch eine rote Linie bei bestimmten Sachen zieht. Das wäre so eine. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall sehr bewegt hat, wo ich dann auch aus Protest dann nicht mehr zum zweiten Tag gegangen bin, meine Kandidatur auch zurückgezogen habe. Es gab natürlich auch viele andere Genossinnen und Genossen, die ähnlich negativ davon angetan waren. Und zuletzt vielleicht sollte man noch sagen, das ist so ein Dauerantrag. Also der wird regelmäßig bei vielen Landesparteitagen, auch im Bundesparteitag, eingereicht, wo er grundsätzlich eigentlich immer wieder abgeschmettert wird. Aber diesmal hat das eben geklappt und das war für mich insgesamt ein bisschen besorgniserregend.
Mhm. Ja, und das ehrt dich. Also du weißt ja von meinem Hintergrund her, ja, meine Eltern DDR-Erfahrung, mein Vater Stasi-Haft, Folter. Ich habe lange Zeit noch mit der PDS gefremdelt und sehe aber inzwischen, dass es auch honorige Demokratinnen und Demokraten bei den Linken gibt, Bruno Ramelow oder Petra Pau.
Hast du ja auch Kontakt schon.
So, genau, weil ich sehe das natürlich genauso, dass im Zweifelsfall haben alle Demokratinnen und Demokraten zusammenzustehen und sie sollten auch immer untereinander koalitionsfähig oder zusammenarbeitsfähig sein. Also in Sachsen beispielsweise, da ist ja Michael Kretschmer, der unter den CDU-Ministerpräsidenten jetzt nicht zum linken Flügel gehört. Also der ist sozusagen kein Daniel Günther oder so kein Liberaler, wie man bei uns sagt, vom Selbstverständnis her. Aber er sagt, bedankt sich und sagt, mit der Linken kann ich einen Haushalt beschließen. Ja, die BSW hat sich ja da auf Geheiß von der Frau Wagenknecht, die du erwähnt hast, sehr destruktiv verhalten. Und das ist für mich sozusagen auch so die Grenze. Ich sage, es muss immer möglich sein, für die Demokratie gegen Faschismus antifaschistisch zusammenzustehen. Ja, da hat alles andere zurückzutreten. Die Linke hat auch ermöglicht, dass Friedrich Merz damals auf Bundesebene überhaupt die Kanzlerwahl am gleichen Tag durchführen konnte. Auch da haben sie Verantwortung gezeigt. Ich wäre zwar glücklicher, dich bei den Sozialdemokraten zu sehen, weil die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg, die haben echt, also das Wahlergebnis haben sie nicht verdient und sie sind jetzt die einzige demokratische Oppositionspartei, die wir überhaupt noch haben. Aber ich respektiere natürlich dein Engagement, vor allem auch, weil ich auch sehe und weiß, dass du dich ja auch innerhalb der Linken sehr auch gegen Antisemitismus engagierst. Das ist etwas, was mir natürlich auch ganz arg nahe ist, dass ich sage, Verschwörungsmythen gehen halt gar nicht. Und ich habe dir angemerkt an deinen Botschaften, dass dir das wirklich nahe gegangen ist, dieser Konflikt.
Total. Also ich bin ja froh, das sollte ich vielleicht auch noch berichten, weil das ja häufig auch so eine Debatte bei den Linken ist, dass man sagt, ja, da sind viele, viele Antisemitinnen und Antisemiten dabei. Ich kann natürlich nur für jetzt den Landesparteitag sprechen. Da war das auf jeden Fall nicht der Fall. Es wurden viele, viele Reden gehalten, auch im Rahmen der Vorstellungen um die Bewerbungen für den Bundesparteitag. Und da kamen regelmäßig Schlagwörter wie natürlich Free Palestine und Kritik natürlich auch an der Politik des Staates Israel, aber meist häufig schon im nächsten Satz gleich mit erwähnt, Kampf gegen auch den Antisemitismus, welcher auch regelmäßig viel Applaus bekommen hat. Also das ist, ich will es gar nicht ausschließen, aber ich habe immer auch so ein bisschen die Befürchtung, dass natürlich viel im Rahmen von etwas Anti-Stimmungsmache dann auch gegen die Linke natürlich sehr auf dem Thema Antisemitismus beharrt wird, sollte man natürlich nicht verharmlosen oder relativieren. Ich konnte zumindest, und so viel gehört dann zur Wahrheit zumindest dazu, auf dem Landesparteitag sowas in keiner Weise spüren. Das hat mich wiederum ein bisschen beruhigt. Du sagst zum Beispiel, du siehst mich vielleicht lieber auch bei der SPD etwa als Sozialdemokrat. Kann ich absolut verstehen und auch sehen. Ich bin mit 16 Jahren, so ziemlich genau fast zu meinem Geburtstag, eigentlich auch in die SPD damals eingetreten. Das ist bei uns ein bisschen Familientradition auf mütterlicher Seite. Meine Oma ist damals auch Anhängerin dann der SPD gewesen. Bestimmt steht sie immer noch im Parteibuch drin. Sie lebt Gott sei Dank noch, also weilt unter uns. Kann ich sehr froh sein. Und ihr hat es damals Willy Brandt sehr angetan und sie hat eigentlich immer noch bis zuletzt regelmäßig mir immer so einigermaßen von der SPD immer vorgeschwärmt. Also das ist die Verbindung ist schon da, nur hat sie über die Zeit so ein bisschen an linker Kraft im Sinne von Kampf für Arbeiterinnen und Arbeitern etwas verloren. Also diese klassischen linken Themen, sage ich mal, die zumindest sozialdemokratisch sind. Ich sehe mich ja immer noch mal so ein kleines Stück links neben der Sozialdemokratie. Ich habe ja auch hier meinen schicken Pin. Dank geht raus an meine liebe Kollegin Jeanette, die mir das geschenkt hat.
Der 1. Mai.
Genau, ne, das kann man vielleicht nicht so genau sehen, aber 1. Mai, ne, so als Zeichen dafür, dass es sich natürlich immer noch lohnt, dass es sinnvoll ist, natürlich für eine gerechte Arbeitswelt mit zu kämpfen. Wir haben es dem 1. Mai oder die Bewegung ja auch zu verdanken, dass wir irgendwann von den 16 Stunden oder mehr Arbeit immer auf die 8 runtergekommen sind. Also so viel ist definitiv dabei Und ich kann mir sicherlich vorstellen, also das war ja auch, als wir bei der Wahlparty waren, die ja insgesamt ein bisschen enttäuschend war, nach den vorgesagten 12% oder was auch immer, dann auf 4 Komma zu landen, ging tatsächlich auch ein relativ bestürztes Raunen durch den Raum, als wir das Ergebnis für die SPD zum Beispiel gesehen haben. Ja, also das ist, das sollte ich vielleicht auch nochmal mit erwähnen, dieser Antrag auf pauschal einfach sich gegen Koalition zu stellen, wurde wohl jetzt etwas relativiert, dass man sagt, okay, theoretisch zumindest so mit SPD könnte man gegebenenfalls so. Insofern, also wir sehen sie schon so als verbrüdert, verschwestert mit uns an. Ja, deswegen, also ich sehe es eindeutig. Also ich habe da definitiv Züge auch dahin. Aber ich würde mir halt wünschen, und das macht die SPD ja jetzt in Baden-Württemberg auch, dass sie sich auf jeden Fall erstmal neu aufstellen, neu fokussieren und dann schauen wir einfach mal weiter.
Genau. Und also ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, dass die Leute das toll finden, dass wir beide im freundschaftlichen Dialog stehen, obwohl wir politisch und religiös auch durchaus unterschiedlich aufgestellt sind. Aber eben das klare Bekenntnis, Vielfalt ist okay auf Boden von Demokratie.
Absolut.
Und da ist eben hier in Baden-Württemberg die Geschichte ist der Parteien ist hier sozusagen sehr, sehr angereichert. Also ich habe hier gerade mal rausgesucht, das ist Josef Wirth zum Beispiel. Das war ein großer Reichskanzler vom Zentrum, also vom katholischen Zentrum, der Vorläuferorganisation der heutigen CDU. Das war nämlich nicht die DNVP, das waren nicht die Konservativen, das waren die Christdemokraten. Und der hat damals beispielsweise nach den Morden der Rechtsextremen den berühmten Ausruf getätigt, der Feind steht rechts. Und hat also ganz klar gesagt, wir müssen alle zusammenhalten gegen den Faschismus, gegen den Nationalismus, der von rechts gekommen ist. Und die Geschichte hat ihm ja da auch recht gegeben. Die FDP, DVP, die ist jetzt ja, das war hier ihr Stammland, ja, das ist auch immer das Dreikönigstreffen der FDP, fand immer in Baden-Württemberg statt, die ist jetzt aus dem Landtag geflogen. Die Grünen hatten ihren Gründungsparteitag in Karlsruhe, ne? Das darf man also auch nicht vergessen, dass also auch die grüne Geschichte eine sehr süddeutsche Geschichte ist, nicht zufällig, der süddeutsche, die föderale Tradition, die wir hier haben, ja, Schweiz, Österreich, also Eosalp, Alpenraum, darüber habe ich ja auch meine Arbeit geschrieben, das ist sozusagen hier, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und die Partei eben, die wirklich konsequent antifaschistisch geblieben ist, ist die SPD. Und deswegen, obwohl ich selber nie Sozialdemokrat war und immer von in der Jugend Christdemokrat gewesen bin, hatte ich immer auch freundschaftliche Beziehungen und habe freundschaftliche Beziehungen zu Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und das ist sozusagen für mich so die große Sorge, dass das demokratische Feld nicht nur kleiner wird, sondern auch, wie wir es ja gesagt haben, zerspaltet, ja, und dass dann auch noch die Leute beschließen, hier damals FDP 2017 besser nicht regieren als schlecht regieren oder wie es dann bei euch ist, irgendwie besser gestalten, nicht regieren. Und wo ich denke, Leute, man kandidiert nur, wenn man auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Ja. Und das sollte sozusagen, also nach meiner Auffassung, geht da quasi die Verantwortungsethik immer vor, dass man nicht sagt, ich habe Recht und es ist mir egal, was mit dem Land passiert, sondern Demokratinnen und Demokraten haben Verantwortung zu übernehmen.
Ja, man kann sich ja auch sonst außerparlamentarisch engagieren. Dann geh halt zu, weiß ich nicht, Greenpeace
absolut, ja.
Oder PETA, ja, wenn es sein muss. Genau. Oder es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, eine politische Partei quasi dazu zu entführen, einfach nur ein Protestverein, genau, zu werden. Guckt nach Sachsen-Anhalt, wo wir letzten Endes, wenn wir sowas dort beschlossen hätten, jetzt im Grunde auf einem Silbertablett so Sachen wie die Wahl der nächsten Richterinnen und Richter komplett zu überlassen. Wenn wir da pauschal einfach sagen, nö, wir machen nicht mit, wir stellen uns nicht in diesen antifaschistischen Widerstand, könnte, ja, man ja schon praktisch sagen. Genau. Und dann erreichen wir im Grunde das Gegenteil dessen, was unsere Politik eigentlich erreicht.
Naja, und ich kann dir sagen, viele der Angriffe, die auch ich ja immer wieder abbekomme, oder ich habe es jetzt auch Daniel Günther, ja, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, wir werden teilweise von den gleichen Leuten angegriffen, herrlich, die eben versuchen, quasi die CDU zu zerspalten, ja, quasi, dass der rechte Teil dann mit der AfD zusammengeht oder mindestens den Machtanspruch der AfD nicht mehr entgegentritt. Und deswegen hänge ich mich da so rein und sage, Leute, das darf nicht passieren. Das darf auch von der Geschichte her nicht passieren. Ja, die DNVP, die den Nazis die Tür geöffnet hat, das ist für mich so das abschreckende Beispiel dafür, wenn du eine Christdemokratie hast, die nur noch säkular ist, die nur noch konservativ ist, nur noch rechts oder sogar korrupt, dann war war's das. Dann ist der Laden, dann ist es gelaufen. Und deswegen bin ich auch sehr besorgt. Wir hatten ja die Monika Wöhner hier von der CDA, vom Bundesvorstand auch von der CDU. Und das finde ich auch ganz arg klasse, dass wir da eben sagen, Leute, dieser Zusammenhalt muss gewahrt bleiben. Und da spielt das Soziale eine ganz große Rolle. Ich habe mir aber, nachdem du so traurig warst, habe ich dir was mitgebracht. Ich hatte heute nämlich auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und zwar hier in Filderstadt. Tatsächlich in Filderstadt fand ein Treffen statt von SCORA. Schools Opposing Racism and Antisemitism mit dem schönen Spruch Yes, we care. Ja, das sind also, ich kenne die natürlich alle und die Claudia Rugert, die das auch gegründet hat und so. Du musst dir vorstellen, da trafen sich heute hier in Filderstadt, ja, also ein paar hundert Meter von hier, trafen sich Menschen aus Israel, aus Indien, aus Ungarn, aus Frankreich, Kenia, Deutschland. Es waren jüdische, christliche, muslimische, hinduistische, anders nicht religiöse. Und wir haben gemeinsam gesprochen über Schule, die Herausforderungen von Schule, über Bildung. Ich habe auch erneuerbare Friedensenergien natürlich angesprochen, also mein Leib- und Magenthema. Habe also gesagt, auf der einen Seite müssen wir Antisemitismus und Rassismus immer konsequent bekämpfen. Auf der anderen Seite aber müssen wir auch aufhören, die Diktaturen zu finanzieren und die Hitzekrise zu finanzieren und vor allem aus Indien. Also die indische Delegation, die waren begeistert und haben uns dann halt auch erzählt, was bei ihnen los ist inzwischen. Die müssen jeden Sommer, und wir kommen ja wieder in Hitzesommer, müssen die mit abertausenden Toten rechnen. Ja, das ist ja alles, das ist ja nicht eine Fiktion. Die Klimakrise findet ja bereits statt. Und heute, also dieses schöne Erlebnis, dass Menschen unterschiedlichster Religion, unterschiedlichster Kultur, unterschiedlicher Länder friedlich zusammenkommen als Lehrerinnen und Lehrer und dass ich da dabei sein durfte, ich will dir diese Tasse von SCORA einfach zu treuen Händen überreichen.
Auch wenn es immer wärmer wird, wärmt das noch mehr mein Herz. Wow, das anzuschauen.
Genau.
Und das Yes, we care.
Yes, we care. Also tolle Initiative. Ja. Und die Gründerin hat mir dann auch nochmal gesagt, weißt du, Michael, wir wollen ja nicht hier politische Probleme lösen, sondern unsere Verantwortung sind die Kinder. Jedes Schulkind, egal welche Herkunft, egal welche Religion, zwar auch der alte Landesrabbiner Joel Berger da, viele werden ihn kennen, unser Radiorabbi, der hat quasi die, ist bekannt dafür, dass er wunderbar auch im Radio Beiträge bringt. Und das war auch das, worauf wir uns geeinigt haben, dass nämlich jedes Kind im Bilde Gottes geschaffen, so heißt das ja in der Bibel, ja, also da kommt der Begriff der Bildung her. Und es soll völlig egal sein, welche Herkunft, Hautfarbe, welches Geschlecht, Religionszugehörigkeit ein Kind hat. Jedes Kind hat das Recht, sicher in eine Schule zu gehen, Bildung zu erwerben und eine bessere Welt für morgen aufzubauen. Das ist, worauf wir uns alle einigen konnten, über alle anderen Unterschiede hinweg.
Ja, die Basis, das grundsätzliche Verständnis von Menschen, Menschenrechten. Deswegen sage ich ja auch, also ich bin ja ein großer Fan eigentlich von Deutschland selbst. Man könnte mich direkt als Patrioten bezeichnen. Allein schon, weil wir es ja geschafft haben, aus so ein ausgeklügeltes System zu finden, wie wir uns wirklich die Rosinen rauspicken können. Wir sind dafür, dass wir kein kommunistischer Staat sind, haben wir bemerkenswerterweise dennoch einige dieser Eigenschaften, wie zum Beispiel kostenlose Bildung. Ja. Und zwar von der Grundschule bis in den tertiären Sektor, Hochschulsektor und so weiter. Wir haben eine in Anführungsstrichen kostenlose Gesundheitsversorgung mit relativ niedrigen monatlichen Beiträgen. Wir sind mehrfach abgesichert in den sozialen Netzen, auch wenn es nicht ideal ist, aber immerhin ist es da, von der Arbeitslosigkeit 1 und 2 sozusagen, über Krankenpflege und so weiter und so fort. Das sind natürlich hart erkämpfte Dinge, das muss man ja auch wieder so, das Mai und so weiter und so fort, aber die sind da. Und wenn wir unsere Länder anschauen wie die USA und so weiter, da sind diese Sachen nicht selbstverständlich, wo die Leute meinetwegen mit einem gebrochenen Bein, weil sie gerade ohnmächtig waren, noch von der Trage runterspringen, weil sie halt Angst haben, von einem Krankenwagen abgeholt zu werden und dann wieder $2,000-3,000 bezahlen müssen dafür. Ja, das, so ist es, ja. Deswegen, also wir dürfen das auch nicht selbstverständlich nehmen, was hier ist. Besser geht's immer, aber wir müssen manchmal auch ein bisschen dankbar sein, glaube ich, für die Tatsache, dass wir halt in einer Gesellschaft leben können, in der wir zum Beispiel auch sowas machen können, dass wir Leute aus verschiedenen Bereichen zu uns holen, die durchaus anderes Denken haben, aber wo wir uns in der Sache doch einfach einig sind.
Ja, es war auch schön, einer hat da, der Niklas hatte das begonnen mit einem Gedicht über The Village, also It Takes a Village to Raise a Child, und ich konnte dann sagen, hey, ihr seid jetzt in meiner Village, ja, in Villerstadt, und ich freue mich, und es ist wirklich eine Ehre, und das war ja auch so, also vor allem natürlich auch für die Menschen aus Indien war das ganz toll, auch diese quasi, ja, dieses Miteinander hier zu erleben. Die Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn waren sehr glücklich, weil Ungarn hat es ja geschafft, tatsächlich Orban loszuwerden. Und die Kolleginnen und Kollegen aus Israel, da waren natürlich auch viele, die gesagt haben, sie haben Hoffnung für die Wahl im Oktober, dass auch Israel wieder seine Mitte wiederfindet. Und das ist ja, glaube ich, so das gemeinsame Anliegen, das wir alle haben, dass wir sagen, diese Rechtsmimesis, ja, wir hatten ja darüber gesprochen, muss auch mal enden. Ich bin aber der Auffassung, und darüber wollte ich heute mit dir sprechen, ich habe sogar was gezeichnet, du Arno, wo ich mit dir als BWL-Professor drüber sprechen wollte. Ich bin der Auffassung, dass wir derzeit wirklich die Selbstzerstörung des Fossilismus erleben. Mhm. Also das, wir hatten ja schon, du weißt auch, wie mich das getroffen hat, den Angriff von Putin auf die Ukraine, dann den Angriff der Hamas, ja, die ganzen Kriegszüge, jetzt den Iran-Krieg, ja, der ja wieder ein Golfkrieg ist und so. Und natürlich hätte ich sozusagen, trifft mich das auch, weil ich ja seit über 10 Jahren gewarnt habe vor Öl- und Glaubenskriegen. Aber in einer gewissen Hinsicht bin ich jetzt so, dass ich sage, okay, die kämpfen jetzt auch schon untereinander, die ganzen fossilen Regime, treiben die Öl- und Gaspreise hoch, auch die Düngerpreise hoch, was eine Katastrophe ist, gerade auch für die ärmeren Länder. Aber gleichzeitig sehe ich jetzt auch jeden Tag, wie sich die fossilen Energielobbys selber zerlegen. Also Menschen begreifen jetzt jeden Tag, dass sie mit Öl und Gas abgezockt werden. Ich musste das heute bei Skora niemanden aus all diesen Ländern mehr erklären. Ich habe ganz kurz gesagt, dass ich im Landtag dafür plädiert habe, erneuerbare Friedensenergien, und es gab Applaus. Die Menschen verstehen inzwischen, oder ich sage mal immer mehr Menschen, nicht die Menschen, aber immer mehr Menschen verstehen, dass der Fossilismus uns in den Abgrund reißt und dass wir ihn hinter uns lassen sollten. Bin ich dazu optimistisch?
Du hast es, also du sagst es ja selbst, schon seit mehreren Jahren natürlich, wobei man eigentlich auch sagen muss, da könnte jeder locker selbst drauf kommen. Ich weiß gar nicht, warum du das quasi erst sagst, sicherlich auch ein paar andere, aber anders ausgedrückt, mich wundert es, dass es nicht schon weitaus weniger überraschend einfach geworden ist. Wenn du dir mal anguckst, selbst das berühmte Kartell löst sich immer mehr auf. Ne? Die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt zuletzt auch ausgestiegen aus der OPEC. Kurzer Hintergrund, das ist offiziell einfach das Ölkartell, das im Grunde bestimmt, wie viel von den einzelnen Mitgliedern produziert wird, zu welchem Preis und so weiter und so fort. Was witzig ist, weißt du, wo der Stammsitz der OPEC ist? In Wien. Ich sage, in Wien? Also die sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, großartig Öl zu produzieren. Aber
ja, darauf konnten sich alle einigen.
Da konnten sie sich drauf einigen, ja. Also vielleicht ist es das Salatöl, keine Ahnung. Aber,
von Venezuela über Russland bis arabische Länder. Wien.
Ja, genau. Macht total. Ja, dann fahren wir alle zumindest gleich weit.
Wenigstens schön da.
Hier kann man auch einen Hühnerschnitzel mitgehen lassen. Also wir sehen daran, also selbst die OPEC löst sich allmählich auf. Das ist einerseits gut, also schon allein deswegen, weil es halt kein Kartell da mehr auf der anderen Seite gibt. Wiederum könnte es zumindest kurzfristig schlecht sein, weil dadurch wahrscheinlich die Ölpreise auch wieder sinken werden. Warum sag ich schlecht? Naja, weil wir damit wieder einen Anreiz haben, uns auf diesen Mist zu verlassen und wieder unsere Abhängigkeit etwas zu verzögern, also die Heilung dessen zumindest. Ja, also das ist definitiv da. Wir sehen allerdings auch gleichzeitig unter den großen Anhängern der Nachhaltigkeitsbewegung, wie zum Beispiel Donald Trump, muss man ja auch nämlich sagen, also er setzt sich stark für die Nachhaltigkeit ein. Schon in seiner ersten Amtsperiode war das so gewesen, dass er bereits unter ihm haben 15% mehr Kohlekraftwerke geschlossen als noch unter Obama. Ja, also das muss man ihm anrechnen.
Wir machen hier so einen Ironie-Disclaimer drüber, sonst denken wir nachher, du hast wirklich Professor Inge hat Trump gelobt.
So viel ist zumindest wahr. Die Zahl, die ich genannt habe, ist korrekt.
Ja, ja.
Alles andere ist natürlich Quatsch. Ich finde es ein bisschen traurig, dass ich das immer noch mal in Sarkasmus manchmal erklären muss, aber es stimmt leider. Manchmal begreift man ihn nicht. Er ist offensichtlich kein kein Fan von Nachhaltigkeit, aber er tut sein Bestes aus Versehen dafür, das Thema Nachhaltigkeit zu betreiben. Das Faszinierende ist ja, wenn er einfach die Füße stillgehalten hätte, wären wahrscheinlich mehr Jobs sicher gewesen im Kohlebusiness und so weiter. Aber so ziemlich jede seiner Politiken hat dafür gesorgt, dass im Grunde das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Zulauf gewinnt. Allein schon sein Fetisch nach Zöllen zum Beispiel, weil er mal so ja irgendwas von einem Präsidenten McKinley irgendwie gelesen hat, dass das mit Zöllen so gut funktioniert. Damit hat er ja auch kritische Mineralien gefördert im eigenen Land. Wir sagen manchmal seltene Erden dann auch dazu, nicht so guter Begriff. Wodurch natürlich dann auch so die Batterieindustrie natürlich auch großartig profitiert. Ja. Und wie du schon selber sagst, die Leute sehen ja auch immer mehr, dass es, selbst wenn es günstig ist, mit Kohle, mit Erdöl und so weiter zu nehmen, dass der Preis auch über den eigentlichen Währungspreis hinaus einfach zu groß ist.
Mhm. Ja, ich meine, da kommen wir auch gleich zu die Ölpreise, weil ich auch gefragt worden bin, ob ich mich über die hohen Ölpreise freue als Solarpunk, ja, weil das jetzt ja den Umstieg erleichtert. Ich werde auch gleich erklären, warum ich mich nicht drüber freue. Obwohl das natürlich diesen Effekt hat. Aber ich gebe dir völlig recht. Du weißt, ich habe mich zum Beispiel auch immer wieder damit beschäftigt, mit den Konflikten, mit den Bürgerkriegen, Stellvertreterkriegen im Jemen und im Sudan. Und in beiden Fällen haben wir zum Beispiel die Situation, dass da die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien gegenüberstehen. Teilweise auch noch, zum Beispiel jetzt in Sudan, Waffenlieferungen aus dem Iran. Das heißt, das sehen die Leute gar nicht. Die denken dann immer noch so in Blöcken. Ja, aber inzwischen kämpfen sogar arabisch-sunnitische Golfstaaten gegeneinander, und letztlich macht das Ganze dann vor allem Sinn, wenn wir es vom Hintergrund der Carbonblasen, der Carbon Bubble Theorie sehen, dass die gab es schon vor 10 Jahren, die hatte ich da auch schon beschrieben in Öl und Glaubenskriege, dass nämlich sozusagen, wenn klar ist, wir kriegen nicht mehr all unser Öl und Gas los, dann beginnt der Kampf, ja, wer kriegt seins noch los? Und natürlich hat Trump jetzt erst einmal, haben seine Ölverbündeten riesige Gewinne durch die Ölpreissteigerungen. Es gibt deutliche Hinweise auf Insidergeschäfte, auch in seinem Umfeld. Also ja, da zocken Fossilisten ab. Auch bei uns merken immer mehr Leute, dass zum Beispiel die Mineralölkonzerne die Sachen, den Tankrabatt und so weiter, wenn wir es höflich formulieren, nur zum Teil wiedergeben. Also es wird noch einmal richtig abgezockt. Und gleichzeitig wird aber für die Welt offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann.
Ja, es ist wirklich faszinierend für einen Menschen, der ja eigentlich sein Bestes dafür tut, grundsätzlich an diesen alten Industrien festzuhalten. Wir sehen diese Effekte ja auch bei unserer geliebten AfD, die aus irgendeinem Prinzip heraus, also weil sie sagt, Veränderung.
Wieder Ironie. Nein. Ich erkläre die Ironie vom Professor.
In dem Fall trifft es ja sogar zu, weil der Laden sozusagen aktiv sich dafür einsetzt, an etwas Altem festzuhalten, ja, einfach nur, weil es alt ist. Ja. Ja, es ging ja schon los mit Veränderung der deutschen Sprache und so weiter und so fort, ohne zu verstehen, dass sich jede Sprache regelmäßig ändert. Ja. Wir haben ja auch längste Zeit französische Wörter halt benutzt, dann kam halt jetzt das Englische und so dazu. Also einfach nur aus diesem Willen an sich, an etwas Altem festzuklammern. Wir schwärmen ja alle davon, dass wir meinetwegen sagen, in den 80ern, in den 90ern, da war das Leben noch so schön. Und einfach, es war anders, ganz sicher. Aber wir müssen halt ein bisschen mit dem Geist gehen. Die Aufgabe der Konservativen ist es ja, diese Veränderungen regelmäßig zu überprüfen, dass wir verrückten Linken sozusagen nicht einfach kopflos durch die Wand rennen. Deswegen sage ich ja auch, wir brauchen ja diesen Diskurs, wir brauchen diesen Austausch und wir brauchen diese Offenheit. Das ist so ein Gong, den manche halt nicht so richtig mitgekriegt haben.
Ja, also genau. Ich meine, das ist, wir hatten es ja auch schon vom Thema Zeit und Reaktanz. Ja, also wenn man dann quasi vergangene Zeiten verklärt. Ja, und ich finde es immer ganz spannend, wenn man die Leute fragt, wann war denn alles super? Wann waren denn alle Familien glücklich? Wann hatten denn alle Arbeit? Wann war denn, waren es 60er, 70er, 80er? Dann kommt, kann man nicht so genau, weil es ist natürlich eine Fiktion. In Wirklichkeit, das siehst du ja auch bei den Dreadwives beispielsweise, ja, das sind erfundene Traditionen, die in Wirklichkeit so nie stattgefunden haben.
Ein lebender Widerspruch.
Invented Traditions nennen wir das in der Religionswissenschaft, wenn man sich also in eine, ja, auch im Salafismus beispielsweise, wenn sich die Leute zurückträumen in eine Zeit und dann rennen sie plötzlich mit Kalaschnikow rum und wollen an allen am Internet teilhaben und gleichzeitig sagen sie aber, ich will leben wie zur Zeit des Propheten. Da gibt's ja, habe ich ja in meinem Buch Islam in der Krise, das hat mir türkischer Taxifahrer in Istanbul erzählt. Kennst du den Witz?
Nee.
Na, also da, den habe ich da drin, also Islam in der Krise da schon, weil den fand ich so genial. Da hat er gesagt, ja, ihm sei einmal so ein Salafist in sein Taxi gestiegen und habe ihm gesagt, er soll das Radio ausschalten, weil der Prophet habe auch kein Radio gehört. Daraufhin habe er sein Taxi gestoppt und sich umgedreht und dem Mann gesagt, dann steigen Sie aus und warten auf das nächste Kamel.
Ja, ganz genau.
Weil Taxi ist halt der Prophet auch nicht gefahren. Ja. Und also sozusagen diesen Rückgriff auf eine vermeintlich heile Vergangenheit, was dann nur schräg rüberkommt, ist ja immer halbiert. Man nutzt ja dann doch die modernen Technologien und im Ergebnis läuft es raus auf Hass, Unterdrückung von Frauen und es verbessert auch nichts. Ja. Afghanistan, die Taliban ist ja eine Katastrophe, was sie anrichten. Konservativ nur noch der Hinweis, ich selber verstehe mich als moderat. Ich weigere mich, also es muss in der CDU auch Konservative geben, ja, aber es war immer das Stärke der Volkspartei. Es gab Konservative, es gab Soziale, Liberale und auch ein paar Ökologische. Und dann hat man sich gemeinsam auf einen Weg geeinigt unter dem C. Und wenn quasi wer aus der CDU nur noch eine konservative Partei machen muss, der, glaube ich, der geht dann vom Zentrum in Richtung von DNVP. Und da bin ich nicht mehr dabei. Also das C ist für mich sozusagen die Klammer. Und wir haben ja mit Monika Wöhner drüber gesprochen, von Konrad Adenauer bis zu Angela Merkel war immer auch einer Vertreter der CDA, der Christlich-Sozialen, war immer im Kabinett vertreten. Norbert Blüm und andere, ja,
oh ja.
Die sogenannten Herz-Jesu-Marxisten, wie man sie parteiintern liebevoll bespöttelt hat. Und das jetzt auszuschließen und zu sagen, wir werden jetzt alle konservativ und wir werden jetzt alle rechts, dann ist es keine christdemokratische Partei mehr.
Richtig.
Also dann ist es keine Volkspartei mehr, sondern dann geht sie halt unter, dann schrumpft sie und wir sehen es ja momentan, wird nicht die AfD halbiert, sondern eher die Bundesunion. Und ich bin strikt dagegen. Ich bin für einen Weg, wie ihn Angela Merkel beschritten hat, nämlich eine breite Volkspartei, die sich in der Mitte positioniert. Da haben auch Konservative eine Stimme, aber nicht im Sinne von Konservative bestimmen jetzt, wo es lang geht. Volker Kauder hat das ja schön formuliert, der ehemalige Fraktionsvorsitzende. Konservativ ist halt eine Haltung, die ist erstmal gegen was. Ja? Mhm. Also sag, ich bin gegen. Und das ist Umweltschutz konservativ? Ja, natürlich, irgendwo schon. Aber was heißt, soll man auch gegen Gleichberechtigung sein? Es macht keinen Sinn, einfach gegen etwas zu sein. Ja, eine aufgeklärte konservative Position prüft kritisch, was das mit Fortschritt auf sich hat.
So
sie ist aber nicht einfach dagegen.
Ja.
Und verstehst du, das ist mir sozusagen wichtig.
Ja.
Ich stimme dir zu, dass es auch konservative Positionen braucht. Aber ich bin bewusst nicht Mitglied einer konservativen, sondern einer christdemokratischen Partei. Und wenn die CDU ihr C wegwirft, dann wirft sie auch Menschen wie mich weg.
Ja, ja, das ist ja definitiv ihr Kern. Also klar, man kennt halt die CDU unter dem Label die Konservativen, allein wahrscheinlich auch deswegen, weil sie zum Beispiel auch innerhalb des Europäischen Parlaments natürlich auch zu dem Lager der Konservativen einfach gehört oder dort mitspielt, wobei auch die verhältnismäßig natürlich bunt sind. Ich sehe das zum Beispiel auch als überzeugter Demokrat, dass so ziemlich jede demokratische Partei ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall hat. Wir können es uns, glaube ich, auch nicht erlauben, als wirklich recht gut funktionierende Demokratie so mehr oder weniger ein Zwei-Parteien-System zu haben, wie zum Beispiel in den USA und dergleichen. Deswegen sage ich auch immer wieder, unsere Form der Demokratie ist ehrlich gesagt den auf der anderen Seite des Teichs schon in meinen Augen zumindest überlegen.
Ja, auch auf unserer Seite. Schau dir Großbritannien an. Mhm. Ja, one first past the post Wahlrecht, also man hat nur eine Stimme. Das war immer ein Zwei-Parteien-System mit konservativen Tories und progressiven Labour und jetzt geht's kaputt. Ja? Mhm. Zuerst sind die Tories in die Rechtsmimik ist es gegangen, jetzt geht Labour dahin und jetzt kommt auf der einen Seite Reform UK hoch, auf der anderen Seite die Greens, also auch da hast du die Polarisierung. Wir sind es in in Frankreich haben wir die gleiche Situation, rechte Parteien, linke Parteien, die Mitte wird quasi zermalmt und das ist so mein quasi Einsatz, mein Strugglen dagegen, dass das in Deutschland nicht auch passiert. Deswegen bin ich da auch nicht mit allem glücklich, was in der Berliner Blase geschieht. Aber ich wollte mit dir eben drauf gucken, dich fragen zu einer Theorie, die ich quasi entwickelt habe. Gerade auch die Frage Niedergang, Fossilismus und Ölpreise. Darf ich den Professor?
Aber sehr gerne.
Genau. Also pass auf. Es ist nämlich so, ich habe mir natürlich auch, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, drüber gefragt, warum ist eigentlich der sogenannte Klimaschutz so gescheitert? Ja. Und ich habe tatsächlich so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel über Frieden spreche, über das Verhältnis der Religion, ich nochmal ganz andere Leute erreiche, wie wenn man über CO2 und Co. spricht. Das heißt, wir schon die Situation haben, dass der bisherige Ansatz eine sehr städtische, akademische Diskussion war und die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen, älteren Menschen zum Beispiel, ärmeren Menschen so nicht getroffen hat. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Ich nenne das die fossile Mietfalle oder die fossile Falle. Ich habe sogar mal hier aufgemalt, der arme Innern musste irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das grafisch retten kann oder ob man etwas draus machen kann.
Solarpunk, Fossile und Solarboom.
Ja, ich überreiche es dir, dass du dann sozusagen dann gucken kannst. Also pass auf, meine Wahrnehmung ist folgende. Wir haben eine gewisse Dreiteilung. Wir haben in schwachen Staaten, also Pakistan, viele Staaten in Afrika, Sierra Leone, aber auch zum Beispiel in den USA, Kalifornien, Texas sogar auch, einen Solarboom. Das In diesen Staaten wird wie wild Solarenergie aufgebaut, in Kalifornien zum Beispiel auch Batteriespeicher. Nicht, weil das irgendwie jetzt quasi grüne Ideologen wären, sondern schlicht und ergreifend, weil es sich lohnt. Also in Pakistan oder auch zum Beispiel in Syrien, ja, in Aleppo, du siehst inzwischen überall Solarzellen auf den Dächern, einfach weil die Leute damit günstiger an Energie kommen als mit Diesel und Kraftstoffen. Das heißt, dieser Solarboom, der gerade die ganze Welt umgestaltet, hängt damit zusammen, dass einfach keine Lobbyisten in der Lage sind, das aufzuhalten. Ja, du hast zwar auch in Pakistan als Beispiel hast du eine starke Kohle-Lobby und Kohlestruktur, aber die können es nicht verhindern. Die können nicht verhindern, dass die Leute einfach die Solarzellen auf ihre Dächer packen, inzwischen auch Firmen übrigens, und sich quasi aus dem fossilen Netz einfach abmelden. Ja, also das heißt sozusagen, oder Kalifornien, ja, Trump geht noch vor in den USA gegen die Windkraftwerke, ja, da wettert er ja dagegen, gibt sogar Geld aus, damit die nicht gebaut werden. Er kann aber nicht verhindern, dass einfach die Leute sagen, hier, ich mach das. Und Solarenergie ist inzwischen einfach die günstigste Energieform. Und wenn du dann noch Batteriespeicher hast, grünen Wasserstoff hast, dann ist das der Durchbruch. Und das ist auch bei uns in Deutschland inzwischen der Fall. Also wir haben jetzt jedes Wochenende Überstrom, sogenannte negative Strompreise. Das heißt, Leute mit dynamischem Stromtarif bekommen Geld, wenn sie ihr Elektroauto aufladen. Ja. Mhm. Wir laden ja selber. Produzieren selber Strom, aber inzwischen sind sozusagen diejenigen am besten dran, die gar keine eigenen Solarzellen mehr haben, sondern die am Wochenende mit einem dynamischen Stromtarif ihr Elektroauto laden. Ich sag's nochmal, die bekommen Geld, weil sie überschüssigen Strom aufnehmen. Wirklich eine verrückte Situation. So, und dann sind wir also, das heißt, in den ärmeren Ländern haben wir den Solarboom, der einfach wirtschaftlich getrieben ist, der einfach davon, dass es sich lohnt. In den quasi stärkeren verrechtlichten Bereichen sehe ich jetzt aber eine Zweiteilung. Du hast einerseits das Bürgertum, vor allem die Leute mit Eigenheim, die können so wie ich einen auf Solarpunk machen. Ja, wir haben 2013 Wärmepumpe, 2017 Elektroauto, Solarzellen, inzwischen fast mein ganzer Freundeskreis und Bekanntenkreis und so weiter. Entweder die Leute sind schon solar unterwegs oder sie steigen um. Ja, also was vor ein paar Jahren war ich da noch der komische Kauz und inzwischen wird mir erklärt, Michael, eigentlich wollte ich auch schon lange und wir haben jetzt Wärmepumpe und so und darf ich nochmal mit eurem Auto und wir überlegen auch. Also da merke ich, dass das ist passiert. Aber ich meine trotzdem, dass das sozusagen dran gebunden ist, dass das die Leute sich erstens leisten können. Zweitens, dass sie eher jetzt sage ich mal noch in einem Alter sind, wo sie das Gefühl haben, die Investitionen lohnen sich. Also eine 80-Jährige wird sich halt dreimal überlegen, ob sie eine Ölheizung noch aus dem Haus rausreißt. Und hier sehe ich quasi die Gefahr, und das ist sozusagen die Gefahr von der fossilen Falle oder fossilen Mietfalle. Das sehe ich zum Beispiel auch in den neuen Bundesländern, aber nicht nur da. Wenn du zur Miete lebst, wenn du nicht die Mittel hast, um jetzt Solar dich quasi aufzurüsten oder ein Elektroauto oder eine Ladesäule, dann bist du derzeit wie in einer Falle. Du kommst ja gar nicht raus aus diesen fossilen Verhältnissen und wirst dann noch von diesen Medien, von den fossilen Lobbyisten einerseits abgezockt und zum anderen auch noch wütend gemacht, so nach dem Motto, die da oben sind schuld. Und das ist, was mir quasi Sorgen macht. Die hohen Energiepreise, die hohen Ölpreise beschleunigen zwar den Übergang Solarboom und Solarpunk, aber sie setzen die Menschen unter Druck in der Mitte, die einfach den Übergang nicht schaffen können. Verstehst du? Ja. Du hast in den neuen Bundesländern einfach auch eine ganz niedrige Eigenheimquote. Und du hast eine ganz niedrige, wie sollen die Leute jetzt plötzlich auf Solar umstellen? Viele machen es, aber für viele ist es gar nicht möglich. Bürgergenossenschaften, Mietergenossenschaften und so weiter, das ist ja alles enorm voraussetzungsvoll. Und da wollte ich dich fragen sozusagen, was du von dieser Dreiteilung hältst, ist das nachvollziehbar oder habe ich mich da verrannt?
Ist absolut nachvollziehbar. Ist jetzt natürlich ein konzeptionelles Modell, kein empirisches per se, aber das passt ja erstmal so, wenn man das erstmal postuliert und dann gegebenenfalls überprüft. Ja, das wäre vielleicht sogar noch besser, kann man wahrscheinlich insgesamt besser sehen. Das Hauptproblem ist ja jetzt weniger Solarpunk bzw. Solarboom, sondern wir sprechen hier natürlich von den Menschen, die in dieser Falle, wie du es dort beschreibst, gefangen sind. Und das ist halt Teil eines bisschen größeren Phänomens, nämlich der berühmten Armutsfalle, weil, auch wenn das so paradox klingt, Armut ist halt teuer. Das ist der Grund, warum ein Studi sich halt für, weiß ich nicht, 90 Euro oder so eine Kaffee-Pet-Maschine kauft, weil das halt billiger ist, aber dafür muss er oder sie teure kleine Kaffeepads dazu kaufen im Verhältnis, weil die Person hat halt nicht auf einmal, weiß ich nicht, 800 Euro oder sowas für eine ordentliche Kaffeemaschine, die dann aber gleichzeitig im Verbrauch billiger ist. Bei Druckern haben wir das Gleiche. Oder bei Häusern, wenn wir schon dabei sind. Der Preis, den wir dort sehen, das ist der Preis, den reiche Menschen zahlen. Menschen, die sich nicht auf einmal den Kaufpreis leisten können, die müssen einen Kredit aufnehmen, wo sie am Ende der Laufzeit effektiv das Doppelte von dem Listenpreis dann gezahlt haben werden. Ja, also das ist Armutsfalle und das ist das gleiche Spiel im Grunde auch, was wir mit dieser Mietfalle im Grunde dann haben.
Wenn ich das nur einwerfen darf, das ist das, was ich mir beobachtet habe, dass wenn der Preis für Wasser steigt, ja, reiche Leute merken das kaum, aber eine arme Familie oder ein bäuerlicher Betrieb, der Wasser braucht, um die Landwirtschaft zu erhalten, die geraten in die existenzielle Krise. Ja, das wäre also, du hast gesagt, Armutsfalle ist. Mhm. Das heißt, man kann sich quasi durch Investitionen, man kann sich die Investitionen dann nicht mehr leisten, um aus dieser Situation rauszukommen.
Ja, du kannst dir im Grunde das Seil nicht leisten, um dich aus diesem Loch quasi rauszuziehen, als jemand, der mehr oder weniger von Hand in Mund lebt. Also es gibt natürlich kleine Dinge, die man so ein bisschen hier und da machen kann, aber versuch doch als Mieter mal irgendwie jetzt zu sagen, gut, ich mache jetzt bei der Zentralheizung Öl und so weiter nicht mit, ich baue irgendwie jetzt in den Keller von dem Mehrfamilienhaus eine Wärmepumpe oder so. Das geht natürlich nicht. Es muss Anreize geben für die Vermietenden, vielleicht in solche Investitionen weiter zu packen. Genauso mit der Solargeschichte. Ja, jemand wie ich, der sich dann ziemlich hocharbeiten konnte aus der Arbeiterfamilie, der kann es sich natürlich schon eher dann leisten. Dem wird sowas auch eher angeboten, sage ich mal so, weil ich ja zum Beispiel auch dann durchaus kreditwürdiger bin als jemand, der im Grunde von Bürgergeld oder so etwas lebt. Wir haben auch Solar auf dem Dach. Es reicht bei weitem noch nicht für das ganze Haus hier, geschweige denn jetzt für dann das Elektroauto, das dann noch kommen wird, beziehungsweise Hybrid. Aber das ist halt gleichzeitig das Problem. Diese Menschen haben häufig diese Möglichkeit nicht. Und fühlen sich vielleicht deswegen auch so ein bisschen bedroht halt von den Menschen, die sich dieses Grünsein tendenziell eher leisten können. Zumindest alles, was vielleicht darüber hinausgeht, dass man sagt, okay, ich esse halt mehr Gemüse und Obst, um ein bisschen nachhaltiger zu sein. Aber das ist halt das Problem, die Schwierigkeit. Diese Menschen, wie du sie zum Beispiel in dieser Mietfalle dort beschreibst, können sich diese nachhaltige Energieerzeugung einerseits nicht leisten. Andererseits ist es auch physisch vielleicht nicht möglich, weil sie halt Teil von einem Mehrfamilienhaus sind.
Ja. Ich meine, die Debatte hatten wir jetzt ja gerade, ja, als Friedrich Merz da wieder mal unbedacht vor Bankern auch noch hier über Rente nur noch als Basisabsicherung schwadroniert hat und dann sowohl die CDA, aber auch Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalt zum Beispiel, dann gesagt haben, stopp, weil das betrifft uns nochmal ganz anders. Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Ich weiß auch noch damals Griechenland, als in Griechenland die Wirtschaftskrise war, da hast du eine hohe Quote von Leuten, die ein eigenes Haus besitzen und so weiter. Ja, das ist eine ganz andere Situation, wie wenn du jetzt Leute, die ohnehin kaum Mittel haben oder sogar in Abhängigkeitsverhältnissen stehst, wenn du denen auch noch sagst, hier wir setzen euch unter Druck. Und deswegen finde ich ja auch das Rumdoktern am Heizungsgesetz so problematisch, weil es da die Gefahr besteht, dass quasi Vermieter einerseits dann wieder fossile Sachen einbauen, ja, Öl- oder Gasheizung, und dann aber die Kosten dafür, die explodierenden Kosten, auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Da soll ja die SPD jetzt einen guten Kompromiss rausgeschlagen haben. Werden wir sehen, wie es in der Gesetzgebung läuft. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann man quasi sagen, diese fossile Falle ist quasi ein Spezialfall von einer Armutsfalle, den ihr in der Wirtschaftswissenschaft schon länger kennt.
Ja, ja, absolut. Das ist ja der Grund auch, weswegen ich sage, es ist immer so leicht zu sagen, also wir kennen ja die Antworten, also wir wissen ja, wie es besser geht. Problem ist halt, die Leute haben nicht diese Möglichkeit. An der muss man halt drehen. Also soziale Gerechtigkeit bedeutet irgendwo deswegen auch immer wirtschaftliche Gerechtigkeit. Erst wenn wir die irgendwo wiederhergestellt haben, dann können wir auch für die breite Masse diese Projekte vermutlich einführen, weil am Ende ist wenig genutzt, wenn wir irgendwie auf Strafen, Strafzahlungen und so weiter gehen. Klar, der Staat ist auch schlau genug, da natürlich auch von der anderen Seite Anreize zu setzen mit Subventionen und so weiter. Aber selbst vor dem Hintergrund, also ich kann ja dann nicht sagen, okay, hier, wir bezahlen euch die Hälfte, meinetwegen der ganzen Solaranlage, wenn du erstens das gar nicht kannst im Mehrfamilienhaus und zweitens, dir fehlt auch die andere Hälfte des Geldes, das Ding durchzuziehen.
Ja, ne? Ja, und das sage ich dann eben auch selbstkritisch. Ja, ich meine, das ist natürlich so. Jetzt kann ich sagen, wir konnten uns über Jahre von Investitionen da sozusagen rauskaufen. Und jetzt bedeutet das also eine ärmere Familie, auch mit drei Kindern, die sollen dann die CO2-Abgaben noch on top bezahlen. Mhm. Und wir, die wir jetzt schon an den Vorteilen von solarer Energie partizipieren und Elektroauto fahren und so weiter, wir bekommen dann die Gutschrift. Das ist nicht sozial gerecht. Richtig. Das ist sozusagen, weil verstehst du, ich habe kein Problem damit, wenn ein reicher Mensch falsch investiert und dann muss er die Konsequenzen tragen. Okay, aber quasi Menschen, die gar nicht die Wahl haben, umzusteigen, denen dann noch Kosten aufzuerlegen, nach meinem Gefühl erklärt das zu einem gewissen Teil die Wut vieler Menschen gegen einen Klimaschutz, der sozusagen über sich hinweggeht. Dass wenn du im ländlichen Raum lebst, wenn du zur Miete lebst, wenn du die Mittel nicht hast, um dir ein Elektroauto anzuschaffen, dann wirkt halt zu sagen, hier ist doch schön, wenn Öl teurer wird, Benzin teurer wird, sehr schnell sehr höhnisch.
Mm, ja.
Weil die Leute können ja nichts dafür, dass sie sozusagen noch Verbrennerauto fahren müssen. Und wenn sie es jetzt verkaufen wollen, kriegst du ja für gebrauchte Verbrennerautos auch kein Geld mehr.
Ja, das ist der einzige Aspekt, wo ich dann einen Menschen verstehen könnte, der dann auf einmal Fan von undemokratischen Parteien wird. Ganz prominent die AfD, weil die halt so ganz frech, so im Trump-Stil, dann natürlich auch kein Blatt vor den Mund nehmen und sagen, ja, alles Quatsch. Wir bleiben einfach bei den Technologien, die sich schon mehrfach bewährt haben und so weiter. Und bestärken natürlich dieses Bild der gutbürgerlichen Menschen, ja, dass einfach alle anderen reich, linksgrün versifft oder sonst irgendwas sind, was man da für Wörter finden kann. Auch wenn so ziemlich jede andere Politik einer AfD diametral den Interessen von einkommensschwächeren Menschen, einkommensschwächeren Familien eigentlich steht. Das ist dann dieser einzige Frust, dann zu sagen, ja, die erzählen mir wenigstens nicht, womit ich meinen Raum heizen darf.
Ja. Genau. Und das Verrückte ist also, dass dann die Leute in der Armutsfalle oder der fossilen Mietfalle zum Beispiel stecken. Die AfD wird ihnen nicht helfen, im Gegenteil, ja, sondern ihr ganzes Programm wird ja deren Situation verschlimmern, wie Trump die Situation seiner Wählerinnen und Wähler massiv verschlimmert hat. Ja. Aber sie können sagen, wir verstehen euch. Ja, die da oben, ja, die in den Reihenhäusern, ja, die Solarpunks haben ja gut reden, weil die können sich's leisten. Ich will übrigens dazu sagen, dass ich gerade auf Mastodon und so weiter, die anderen, die in der Solarpunk-Bewegung mitmachen, dass da sehr viele dabei sind, die nicht viel Geld haben und die das sozusagen auch sagen. Und ich muss da sparen oder zum Beispiel Pflanzenkost ist ja eine Möglichkeit, quasi sich postfossil zu ernähren, ohne dass man dafür Geld ausgibt oder mehr Geld ausgibt. Aber insgesamt sehe ich diese Problematik schon. Wir fahren derzeit sozusagen einen Kurs, der vielleicht moralisch richtig ist und auch wissenschaftlich richtig ist, bei dem wir aber unheimlich aufpassen müssen, dass wir nicht große Teile der Bevölkerung zurücklassen. Wir müssen den Menschen zu Gewinnern machen von der Energiewende. Und das heißt, wir müssen dafür sorgen, zum Beispiel, dass es wieder mehr Mietwohnungen gibt, und zwar Mietwohnungen mit postfossilen Heizungen, also dass nicht Mieterinnen und Mieter immer tiefer reinrutschen und wir dann noch hinkommen und sagen, ah, du fährst übrigens das falsche Auto, ja, und uns dann noch moralisch über Menschen erheben, die gar keine Chance haben, aus der fossilen Falle herauszukommen.
Das ist nämlich genau der Punkt. Also mein Forschungshintergrund ist ja im Nachhaltigkeitsmanagement explizit. Bei mir weniger der ökologische sicherlich. Da sind natürlich so die eher aus den Naturwissenschaften eher aufgehoben. Ich gucke mir halt im Grunde immer an, naja, vom strategischen Management her, wie kann ein Unternehmen explizit dadurch Geld machen, wenn man es so grob formulieren will, dass es eben was Gutes für Mensch und oder Natur tut. Und das ist zumindest soweit die Kernbotschaft, die unbedingt bei allen Menschen ankommen muss. Nachhaltigkeit schließt immer auch die soziale Perspektive mit ein und eigentlich auch immer die finanzielle. Das heißt, es müssen Sachen sein, die sich selbst tragen können.
Ja.
Weil reine Spendenprogramme, reine NGOs sind nicht nachhaltig in dem Sinne, weil sie eben nicht weiter bestehen können, wenn nicht jemand sie an der Hand hält auf finanzieller Ebene. Das heißt, wenn wir immer von der Ökologie sprechen, wenn wir von der Natur sprechen, müssen wir den Menschen mit einbinden in dieses Konstrukt. Allein schon deswegen, weil diese Natur, wie immer wir sie dann auch als Entität darstellen, wir von ihr abhängig sind.
Ja.
Nicht umgekehrt.
Ja.
Es wird immer dieser Eindruck vermittelt, dass die Natur irgendwie von uns, das stimmt. Also wenn wir uns abgeschafft haben, dann wird es auch der Natur wieder gut gehen. Die
das
kommt
ja,
schon klar.
Das ist ja der Grund, warum ich immer von Mitwelt spreche, nicht von Umwelt. Ja, weil Umweltschutz und Klimaschutz, das klingt für mich so, als ob wir über der Natur stehen. Und wir sagen, wir schützen jetzt mal dieses arme Klima. Mhm. Ein Klima wird es immer geben. Die Frage ist, ob wir da noch leben können. Also ob es eine Mitwelt ist, in der Menschen überleben können. Wir tun da der Natur keinen Gefallen.
Ja, vor diesem Hintergrund ist es ja auch für mich so wichtig, das auch zu betonen, weswegen ich auch immer wieder drüber spreche, dass wir halt auch die Menschen auf diese Reise letztlich mitnehmen müssen. Das ist halt dieser Finger, den wir gerne dann natürlich zeigen für Menschen, die halt sich das vielleicht nicht leisten können. Warum in dem Kontext halt diese soziale bzw. die wirtschaftliche Gerechtigkeit so immens wichtig ist, weil nur dann können wir auch anfangen, den Menschen moralisch ein bisschen was vorzuleben. Ich würde deswegen erwarten, dass die Menschen, also ich würde dann den Finger heben, wenn ich jemanden habe, der zumindest mal so in der Mittelschicht ist von Einkommen her und dann sich irgendwie aus irgendeinem Grund kategorisch weigert, etwas für Mensch und Umwelt zu tun. Bei den Menschen, die es halt nicht so haben, okay, nicht schön, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, warum es bei denen nicht funktioniert.
Ja.
Darum setze ich mich auch so sehr, ne, und deswegen hier wieder die Nummer, so sehr damit dafür ein, dass wir eine gerechtere Wirtschaft kriegen, in der auch zum Beispiel die Renten ein Niveau erreichen, von denen auch wir dann eines Tages leben können, wo auch die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soweit gestärkt sind, dass sie, oder ihre Einkünfte soweit fair sind, dass sie halt davon leben können und damit auch gleichzeitig einen Beitrag für die Menschheit mitleisten können.
Genau, und das wäre ja in dieser Dreiteilung hier der Solarboom, der findet ja auch in ärmeren Gesellschaften statt.
Mhm.
Ja, ärmere Menschen in Pakistan, in Kenia sind ja bereit, in postfossile Energien und Friedensenergien, Wohlstandsenergien überzugehen.
Schon aus Notwendigkeit.
Schon aus Notwendigkeit, aber dann muss halt das Anreizsystem stimmen. Und man kann nicht quasi den Leuten auf der einen Seite sie quasi in der fossilen Falle festhalten und ihnen dann noch moralische Vorwürfe machen. Dann werden sie, finde ich, nachvollziehbar zornig.
Ganz genau. Ich würde mir halt wünschen, dass der Zorn sich dann lieber in Parteien ausdrückt, die explizit auf wirtschaftliche Gerechtigkeit setzen, statt auf reine Protestparteien in dem Sinne, als dass sie eben eher Neider schüren untereinander, dass sie eben sagen, naja, wenn meinetwegen die anders Aussehenden und Andersdenkenden weg wären, dann wird es euch besser gehen. Ging es den Menschen wirklich vor Flüchtlingen und anderen Problemen wirklich besser? Nein, nachweisbar. Aber sie schaffen es halt, die Leute darüber zu vereinen. Und diese Kraft fehlt so ein bisschen der politischen Linken und der politischen Mitte übrigens auch, den Leuten das vermitteln zu können, wo denn das wahre Problem liegt, ohne halt auf diese ganze Neiddebatte sich niveaumäßig herunterlassen zu
müssen. Ja, und dieses Problem haben wir ja auch. Ich meine, wir haben es quasi einen Beitrag dazu geleistet, über Hoss und Hopf aufzuklären, über diese Verschwörungsunternehmer. Der Podcast hat sich ja inzwischen auch zerspalten. Der ist jetzt quasi, die sind ja übereinander hergefallen. Aber die konnten natürlich den Leuten Reichtum versprechen und Krypto und was nicht alles, ja. Und wir wir sprechen über Probleme. Wir haben nicht die gleiche Verheißung. Ich glaube, das ist sozusagen natürlich ein Problem, dass quasi die Realität ist komplex. Und wenn man darüber spricht, dann ist es erstmal mühsam. Und da werden die Leute immer einen Vorteil haben, die sagen, ich sag euch, wer der Feind ist, ich sag euch, wer die Verschwörung ist. Und wenn ihr mir folgt, werdet ihr reich. Dieses Prinzip hat in den USA funktioniert. Aber tun wir uns doch da nicht täuschen, das funktioniert leider auch durchaus auch in Deutschland. Und ich meine halt, mit dieser fossilen Falle habe ich mir selber auch ein bisschen bewusst gemacht, ja, wo auch Teile des Problems liegen. Ich habe mich ja selber gefragt, warum zum Beispiel reagieren Leute so wütend, wenn sich junge Studentinnen irgendwo festkleben, aber akzeptieren es, wenn Bauern irgendwie Straßen blockieren. Mhm. Ja? Und ich kann mich darüber empören, aber ich bin eben auch Wissenschaftler, dass ich sage, ich muss verstehen, was ist das psychologische Problem. Und dann ist es eben so tatsächlich so, dass die Leute sagen, ja, den Bauern, die versuchen ihr Bestes, die stecken in der gleichen schwierigen Situation wie ich, mit denen solidarisiere ich mich, die dürfen blockieren. Aber diese linksgrün versifften Akademikerinnen haben ja von meinem Leben keine Ahnung. Ich teile das nicht. Ich bin der Auffassung, dass dies sozusagen, dass durchaus vieles gut gemeint war. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ein echter Mitweltschutz klüger sein muss und das Soziale mitdenken muss. Und nicht sozusagen sagen, was sich in der Uni-Seminar toll anfühlt und wo man sich dann gegenseitig in seinem Gutsein bestätigt, muss deswegen noch lange nicht im ländlichen Raum und für arme Menschen funktionieren.
Ja, es ist halt auch manchmal sehr inkonsequent oder zumindest inkonsistent, wenn wir so Sachen sagen wie, weiß ich nicht, von liberaler Seite hin, wie Markteingriffe sind ganz schlecht und führen zu Ineffizienzen und so weiter. Ja, lehrbuchmäßig stimmt das schon. Aber wir machen es ja durchgehend, indem wir Sachen subventionieren oder eben Zölle draufpacken oder halt Steuern draufhauen, um bestimmte Anreize zu setzen. Ja, Tabaksteuer, Mineralölsteuer und so weiter. Das machen wir ja, dass wir halt das Zeug auch vielleicht nicht so viel benutzen. Etwa solche Sachen werden schon gemacht. Oder die Subventionen meinetwegen in den ganzen Agrarsektor. Das ist eine der ineffizientesten Wirtschaftszweige in der ganzen EU übrigens. Ja. Wo wir aber trotzdem über Milliarden von Euros reinpumpen, einfach um diese Jobs zum Beispiel zu erhalten.
Und dann blockieren die Landwirte in Frankreich noch das Mercosur Abkommen. Ja, da habe ich gemerkt, dass auch bei manchen Wirtschaftsliberalen da mal so ein bisschen so komisch. Ja. Da hat man nicht gemerkt, dass das sozusagen da nie genug ist. Und übrigens genau da auch, Batteriespeicher lohnen sich schon lange. Wir haben aber tausende Anträge auf Batteriespeicher, wo Unternehmerinnen und Unternehmer längst erkannt haben, dass wie in Kalifornien es sich lohnt, die Überschüsse zu speichern, entweder in Batterien, die inzwischen richtig gut sind, oder sogar in grünen Wasserstoff, ja, was sich auch bei negativen Strompreisen natürlich lohnt. Das ist ja sogar gut, wenn du möglichst viel reinbekommst. Und das wird durch die Bürokratie, vor allem durch den Bund, blockiert. Also wir könnten, auch hier wird Wohlstand vernichtet durch Bürokratie, und zwar durch fossile Bürokratie in Deutschland. Und wenn mir dann Leute sagen, Bürokratie ist das Problem und wir müssen Berichtspflichten schleifen und wir müssen irgendwie Arbeitnehmerrechte einschränken, dann sage ich, Leute, wenn ihr wirklich Bürokratie abbauen wollt, dann baut auch die Bürokratie ab, die es verhindert, dass wir endlich in Sachen postfossile Technologien, Batteriespeicher hier endlich vorankommen in Deutschland.
Ja, das hat ja auch der große Öko-Anhänger Trump ja hingekriegt. Der hat ja auch mit ganz viel Deregulierung ist er ja angekommen und Abbau von Bürokratie. Er hat es damit wirklich mal unironisch dem Batteriesektor im Grunde ziemlich leicht gemacht, weswegen er sich damit auch wieder eigentlich ziemlich in den Fuß geschossen hat mit der ganzen
Nummer. Die List der Geschichte.
Es macht einfach wirtschaftlich Sinn, verdammt nochmal. Also selbst die Unternehmen, die darauf setzen, dass so ein Versprechen kommt von einem amerikanischen Präsidenten, der im Idealfall 8 Jahre regiert, der dann meinetwegen alles, auch die gesamte Volkswirtschaft meinetwegen darauf ausrichtet, dass sich fossile Energieträger lohnen, aber ein einigermaßen funktionierendes kapitalistisches Gehirn wird doch selber sich sagen können, okay, spätestens nach 8 Jahren wird vielleicht wieder jemand mit einigermaßen Verstand regieren, dass sich der ganze Mist dann auch nicht mehr lohnt. Natürlich denke ich dann mindestens mal mittelfristig. Strategisch ist ja schon per Definition ein langfristiges Denken. Also werde ich meine Geschäftsstrategien natürlich auch auf Minimum 20 Jahre hinaus planen. Und keiner kann mir erzählen, dass sich dieser Sektor ansatzweise noch in 20 Jahren lohnen wird. Das heißt, da kann auch ein amerikanischer Präsident rumwüten und Dinge beschließen und Dekrete erlassen, was auch immer. Jeder einigermaßen schlaue Geschäftsmann, jeder einigermaßen schlaue Geschäftsfrau wird natürlich auf diesen Wandel setzen. Und deswegen habe ich so die Hoffnung, bin schon fast überzeugt davon, dass sich auch Fossilismus irgendwann von selbst abschaffen muss, so wie sich auch alte Konzepte wie Miasma-Theorie oder diese Vier-Säfte-Lehre und so weiter gegen den Widerstand von vielen, wieder mal Akademikern, weniger Frauen, auch durchgesetzt hat, Die Frage ist halt nur, wann. Also wie können wir das möglichst beschleunigen und dabei aber gleichzeitig auch die Menschen mitnehmen?
Ja, das ist wunderbar. Das hilft mir auch selber sehr, damit klarzukommen, dass ich sozusagen das auch nicht verhindern konnte. Die Öl- und Glaubenskriege, egal was Wissenschaftler hast gesagt, man hätte es wissen können. Ja, die Rentierstaatstheorie, die ist alt, die gibt es seit den 80er Jahren. Ich habe sie im Studium entdeckt und zum Beispiel die Wärmepumpe, das war auch schon vor dem Irak, vor meinem Einsatz dort. Aber da erst habe ich sozusagen ja selber die Erfahrung gemacht, wenn man dann selber die Dinge sieht, dass dann Wissenschaft nochmal ganz, ja, erlebt, nicht nur sieht, auch schmeckt, ja, ja, riecht, ja. Ich werde nie den Geruch von einem verbrannten Ort, das kriegst du nie wieder aus dem Gehirn, und den Terror und das alles. Da habe ich sozusagen dann halt ein paar Jahre vorher gesehen, was jetzt aber auch immer mehr andere Menschen sehen. Und du hast wahrscheinlich recht, dass der Fossilismus sich selbst bereits überlebt hat. Und dann wird man halt sagen können, er wurde nicht durch wissenschaftliche Argumente überwunden, sondern es haben einige Leute auf Wissenschaft gehört, aber dann hat er sich vor allem selbst an die Wand gefahren und fährt sich jetzt noch täglich an die Wand, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und unser Job ist es eben dann, so viel wie möglich den Menschen zu helfen, aus der fossilen Falle rauszukommen. Und zwar auch dann, wenn sie sich in prekären Verhältnissen befinden.
Ja, es wird halt von einigen wenigen und Mächtigen halt künstlich am Leben erhalten.
Ja.
Und das ist das, was so furchtbar nervt eigentlich, weil die Tatsachen liegen nun mal auf dem Tisch. Es wäre eine friedlichere Welt, also wirklich nachweisbar. Ich meine, warum führen wir denn die Hälfte dieser Kriege? Wahrscheinlich sogar mehr wegen diesem schwarzen Zeug halt, was man da unbedingt.
Ist das auch so verrückt, gell? Also die Leute müssen an die Tankstelle fahren, müssen dort völlig überteuerte Preise bezahlen und bekommen dann dort die Zeitschrift mit den großen Buchstaben,
ganz genau,
wo ihnen gesagt wird, daran sind aber irgendwie die Erneuerbaren schuld. Ja. Das ist doch irre.
Das ja? ist das ein ist Kunst, psychologischer Kunsttrick. Anders kann man sich das genau nicht erklären.
Das ist sozusagen was, über das wir uns so gerne bei in den USA oder sonst so lustig machen, ist jetzt unsere Realität an jedem Wochenende.
Das ist Satire kaum zu übertreffen.
Und wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das, Batteriespeicher sind eigentlich gerade zum Paradebeispiel für ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell. Das heißt, sie machen ökologisch Sinn, aber sie machen auch wirtschaftlich Sinn und sie werden eigentlich bürokratisch blockiert, weil der Fossilismus noch versucht, ein paar Jahre abzuzocken.
Natürlich auch immer noch mit Vorsicht zu genießen, weil selbstverständlich auch die Herstellung von Batterien sind natürlich kein total nachhaltigkeitsunbeflecktes Thema. So realistisch bin ich da auch, absolut. Aber deswegen habe ich ja auch schon mal gesagt, wahrscheinlich sogar in der letzten Folge, das ist wiederum ein Job für uns Forschende. Jetzt nicht für mich explizit, das ist nicht mein Gebiet, aber natürlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja aktuell daran forschen, dass man meinetwegen schon mal das Kobalt wegnehmen kann. Dann machen wir auch aus dem Kongo wieder vielleicht eines Tages mal einen funktionierenden Staat. Ich weiß es nicht. Das sind noch unbeantwortete Fragen. Ganz klar bin ich absolut auf der Seite der Kritikerinnen und Kritikern auch. Aber es ist mindestens mittel, wenn nicht langfristig, einfach der klügere Weg. Wir müssen Wege finden, wie wir da die Forschung auch mitfinanzieren können, wie wir in die Richtung einfach weitergehen können, weil ich sehe die Zukunft aktuell einfach dort, wie du sagst.
Ich hatte eine tolle Einladung bei Daimler Truck und die haben mir da auch die neuen Batteriegenerationen gezeigt, auch Sachen, die teilweise gestoppt werden wegen den USA, aber Dinge, die auch laufen, zum Beispiel in Indien. Es geht voran. Ich bin ja ein Riesenfan von Recycling und Kreislaufwirtschaft. Mhm. Aber da sind noch, ja, da haben wir noch eine Wegstrecke vor uns. Wir werden sie mitgehen, weiter in Blume und Inche. Und wir bekommen inzwischen Anfragen. Leute möchten, dass wir sie besuchen. Ja. Ja, genau, da haben wir ja jetzt in der nächsten Zeit auch wieder Einladungen. Wir fahren immer mit dem Elektroauto. Das haben wir uns vorgenommen. Inan hat jetzt ja hier genau, mit dieser super Kamera, hatte mich ja das letzte Mal im Elektroauto gefilmt. Und das wird jetzt, das haben wir eh immer gemacht, aber das wird jetzt die Tradition, dass wir immer im Elektroauto zu den Terminen fahren. Theodor-Heuss-Haus, die Theodor-Heuss-Stiftung in Stuttgart, der Bischof Gohl, eine Friedensforscherin aus Tübingen. Also wir haben inzwischen viele Anfragen, sogar auch des IPAI, also aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, Heilbronn. Wir werden mit den Zuschauerinnen, Zuschauern, Hörerinnen und Hörern noch einige Ausflüge machen, oder?
Oh, unbedingt. Ich freue mich schon drauf. So sagst es. Wir werden scheinbar einigermaßen bekannter. Es freut mich sehr, dass wir auch Leute damit erreichen können. Und freue mich natürlich auch aufs nächste Mal,
wenn es dann heißt:
Hallo, Herr Doktor!
Und hallo, Herr Professor!
Yay! Yeah.